ARD.
Die Lüge ist zutiefst nihilistisch, weil sie ja nicht nur die Wahrheit verneint, sondern damit ja auch die Qualität des Lebens. Und deswegen vermute ich jedenfalls mal, dass die meisten sich darauf einlassen können, nicht belogen werden zu wollen.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Wie schön, dass Sie alle auch schon wieder dabei sind bei einer neuen Folge von Bleib Mensch. Petra, herzlich willkommen.
Hallo, ich grüße dich.
Ich dich auch. Wir wollen uns mal wieder Zeit nehmen, um einem Thema nachzugehen. Und es ist für mich ein sehr existenzielles, weil es um die Grundlage eigentlich, finde ich, von allem geht. Es geht heute bei uns um Wahrheit und Lüge, wenn man so möchte. Denn Fake News, haben wir alle von gehört, ist so das Schlagwort der Stunde. Und die Lüge ist auf dem Vormarsch. Petra, wusstest du zum Beispiel, dass die Frau von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Brigitte Macron, wusstest du, dass die ein Mann ist eigentlich?
Ich habe es gelesen.
Ja.
Und das sind die Momente, wo man sich dann fragt, woher wissen die das? Und auf welcher Grundlage behaupten sie das? Und damit ist man schon mittendrin.
Ja, damit
und
ist man wirklich
mittendrin.
Ich bin
übrigens super froh, dass du von Lüge sprichst, um das gleich mal abzuräumen und nicht von Fake. Denn Fake klingt irgendwie fremd und englisch und cool und ist aber eine Verharmlosung meines Erachtens. Also man kann eine gefakte Handtasche eines Markenlabels tragen oder eine gefakte Jeans, die vorgibt, etwas zu sein, was sie nicht ist. Aber wir reden ja hier über Informationen, über einen beschreibenden Zugang zur Welt. Und da geht es um die Frage der Lüge. Ja. Will man Lügen glauben? Wie wird man belogen? Und was kann man dagegen tun? Will man vielleicht sogar gerne belogen werden? Das ist ja unser Thema.
Absolut. Und die Frage zum Beispiel mit Brigitte Macron, also das, man liest das und denkt, das gibt's doch gar nicht. Ja. Wer denkt sich denn sowas aus? Und dann ist es offenkundig eine Lüge. Das hat in dem Falle angefangen mit einem rechten Verschwörungstheoretiker und einer Heilpraktikerin, die das in die Welt gesetzt haben. Und das hat dann die Runde gemacht in der digitalen Welt. Und das wurde also zuerst auf einer rechten Nachrichtenseite behauptet und verbreitete sich in den sozialen Netzwerken und du kriegst es irgendwann nicht mehr raus. Also da hilft es auch nicht, dass sie in einer früheren Beziehung, also Brigitte Macron, 3 Kinder bekommen hat. Ja, sie will jetzt juristisch dagegen vorgehen, aber das Ding ist in der Welt und das ist heute so der Aufhänger für mich, dass es einfach, wenn etwas ausgesprochen wird, dann verändert es, so habe ich gerade das Gefühl, verändert es den Diskurs, es verändert die Welt, es verändert die Realität. Nicht weil es jetzt wahr ist, sondern weil es da ist, es wird kommentiert und allein das Bezug darauf nehmen, weicht schon wieder irgendwie so eine Grundlage auf die man sich dann nicht mehr verständigen kann. Das macht mir einfach unfassbar dolle Sorge und deshalb bin ich mit diesem Beispiel heute eingestiegen, denn es ist ja nicht zu fassen, dass sowas trotzdem verfängt.
Es ist ein gruseliges Beispiel, an dem man, glaube ich, ja auch sehen kann, es gibt am Anfang ist die Quelle nur ein kleines Rinnsal. Das sind 2 Menschen, die auch keine Journalistinnen sind oder in irgendeiner Weise beruflich der Wahrheit verpflichtet sind durch ein Ethos. Eine völlig willkürliche Behauptung, die dann aber aufgenommen wird, übrigens auch kritisch aufgenommen wird. Aber schon, wenn man sich kritisch damit beschäftigt, beschäftigt man sich ja damit.
Genau.
Und selbst wenn man sagt, das kann ja gar nicht sein, hat man sich im Kopf schon damit auseinandergesetzt, kann es vielleicht doch sein. Und es sät dann eben so einen Zweifel. Und das finde ich daran so fatal, an dieser Art von Nachrichtenwerten, die es dann in den sozialen Medien ja auch rasant schnell durch die ganze Welt schaffen, dass sie so einen Zweifel in unsere Wirklichkeitswahrnehmung säen und dieser Zweifel auch nicht mehr durch einen Dementi ausgeräumt werden kann. Mhm. Wie diese Story, die ja auch massiven Einfluss hatte und bis heute hat, dass Obama kein Amerikaner ist.
Hat er lange nicht ernst genommen und dann irgendwann hat er gemerkt, Mist, ich muss da jetzt mal drauf reagieren und meine Geburtsurkunde irgendwie zeigen. Und er wurde, wie sag mal, getrieben durch diese in die Welt gesetzte Lüge. Andere Beispiele für Fake News, die gestohlene Wahl in den USA, also Trump unterliegt Biden. 40% der Amerikaner glauben das, dass diese Wahl gestohlen wurde. Oder während der Flüchtlingskrise 2015 ging auch viral durchs Netz, dass Merkel gesagt haben soll, dass Flüchtlinge zuerst an den Tafeln bedient werden, vor Gebrechlichen, vor Rentnern. Sowas macht die Runde und bringt den Boden irgendwie ins Wanken. Ich habe neulich ein Zitat dazu gelesen, von einem 100-jährigen Interview wurde mit dem geführt, der gesagt hat, wir leben in einem Zeitalter, in dem viele Menschen wieder mehr glauben wollen, als zu wissen. Das ist dann so ein Nährboden, auf dem sowas dann gedeihen kann. Ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Weil es einfacher ist? weil es so komplex und anstrengend, fürchterlich da draußen alles ist und immer komplizierter wird und dann lieber sowas glauben?
Zum einen gibt es vermutlich eine große Sehnsucht nach Bestätigung. Und diese Bestätigung kann oft genug auch eine sein, die vermeintlich kritisch ist oder ein verborgenes Wissen teilt. Mhm. Das ist, glaube ich, eine große Motivation. Und in der Tat ist es ja ein Glaube, der sich deutlich von religiösem Glauben unterscheidet. Jedenfalls so, wie ich es verstehe. Denn ein religiöser Glaube hat ja die Religionskritik immer mitlaufen. Was glaube ich eigentlich? Wem glaube ich eigentlich? Auf welcher Grundlage glaube ich eigentlich? Also Christinnen und Christen ohne innere Religionskritik kann es in meiner Perspektive gar nicht geben, weil man sich ja mal fragt, wer erzählt mir eigentlich was, warum unterwerfe ich mich diesem und jenem? Während das ja so ein Glaube ist, der im Grunde ein Weltbild produziert, und zwar ein geschlossenes. Und es gibt in der Tat vermutlich, hat das auch mit diesen harten Säkularisierungsgeschichten zu tun, eine Sehnsucht nach sich einem Weltbild aufgehoben zu wissen mit einer großen Gruppe von Menschen. Aus diesem Weltbild kann man ja dann gar nicht mehr so einfach raus, weil man sich ja dann auch medial mit denjenigen umgibt, die sagen, jegliche Kritik an diesem Bild ist selber schon Teil der Verschwörung, der man entrinnen will.
Mhm. Ja, ich merke gerade, wenn du das erzählst, denke ich an die Mondlandung oder so. Also so neu ist es ja eigentlich gar nicht. Aber was sich eben ändert, ist auch da das Internet. Man geht davon aus, dass mittlerweile 50-75% des Internetverkehrs durch Bots ausgemacht wird, also durch Computer, die da miteinander kommunizieren. Bei Facebook sind Seiten, die gar keine echten Menschen sind, sondern irgendwelche Profile, die aber miteinander kommunizieren, sich gegenseitig Likes geben und so für Traffic sorgen. Oder Google zeigt Treffer, die von der künstlichen Intelligenz generiert wurden. Und die schafft sogar, die Internetseiten so zu machen, dass sie im Algorithmus auch weiter oben auftauchen. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn wir uns im Netz bewegen, ist immer häufiger da, dass da nicht menschengemachter Inhalt ist, sondern auch, da ist das Wort Fake dann doch angebracht, etwas Gefaktes. Und das kommt noch zu dieser Sehnsucht, dass manche einfach sich in Verschwörungserzählungen gerne hineinflüchten, kommt noch dazu, dass einfach die Wahrscheinlichkeit so stark gestiegen ist.
Naja, und das Lügen ist so perfektioniert, dass es den klassischen roten Kopf oder die langen Beine, die zu Lügen gehören, jetzt so im Volksmund gar nicht mehr gibt. Einfach dadurch, dass man natürlich durch künstliche Intelligenz und die Simulation von Sprachen und Gesichtern Menschen Dinge in den Mund legen kann, die so glaubhaft wirken. Und gerade weil Bilder ja sowieso seine eigene Art von Glaubhaftigkeit erzeugen, dass es ganz schwer ist, das noch zurückzuholen. Und deswegen ist diese Sorge ja absolut berechtigt. Und ich wundere mich dann aber trotzdem manchmal, wieso Journalistinnen und Journalisten etwa bestimmte Plattformen auch als Referenz nutzen, um dann zu zitieren, was jener oder dieser gesagt haben sollte. Denn ob das wirklich so war, ist ja schon relativ schwer rauszufinden. Also wenn man sieht, in welcher rasanten Geschwindigkeit das, was früher mal Twitter war und jetzt X ist, als Referenz für O-Töne gewählt wird, denke ich als dann Quelle. Manchmal, vielleicht darf man das auch gar nicht machen, weil man dieses System immer mehr dann auch mit Seriosität belegt.
Ich nehme an, da wird es hinkommen, dass man das in Zukunft vielleicht weniger tut, weil die Schwemme ja so da ist im Internet. Ich glaube, das wird sich durchsetzen, dieser Gedanke. Aber das lege ich nochmal eben zur Seite, da kommen wir noch hin. Also es ist schon, ich habe gerade Sorge gesagt, andere schreiben, das Vertrauen in die gemeinsame Realität schwindet oder die Wirklichkeit sei in Gefahr. Und genau das machen sich ja dann wiederum Feinde der offenen Gesellschaft zu nutzen, siehe Putins Trolle, die genau im Internet diese Schwächen versuchen auszunutzen und das weiter zu befeuern. Und die Mehrheit der Deutschen laut einer Umfrage sieht auch die Demokratie dadurch gefährdet. Du auch? Ne, weil ich frage dich das, weil du ja auch immer so eine einordnende Instanz bist und wir die Journalisten ja auch gerne mal die Gefahr an die Wand malen und sagen, bist du auch schon so weit, dass du sagst, hui.
Also jedenfalls kann ich mir kein Gemeinwesen vorstellen, wenn man keine gemeinsame Grundlage hat, was ungefähr in dieser Welt so gerade passiert. Das heißt nicht, dass es nicht immer schon eine Verschränkung gibt von eigener Perspektive und Weltsichten. Das war immer schon so. Und die Philosophiegeschichte des Abendlandes zeigt, dass man das auch schon lange weiß, dass der subjektive Faktor eine Riesenrolle spielt. Aber lange war es doch so, dass man sich immer noch annähern wollte. Und die Konflikte und Interessen ja auch was damit zu tun haben, dass man sich dann wechselseitig eine etwas einseitige Perspektive auf die Wirklichkeit zugemutet hat. Aber wenn man mittlerweile gar nicht mehr davon ausgehen kann, dass wir überhaupt noch in derselben Welt leben und von den gleichen Dingen sprechen, wird es immer schwieriger, sowas wie Konsense zu erringen, auch wenn es immer schon mühsam war, weil man das ja nur auf der Grundlage einer ungefähren gemeinsamen Wirklichkeitsannahme machen kann. Mhm. Und deswegen ist ja nicht nur unser demokratisches Gemeinwesen gefährdet, sondern unser gemeinsames Leben in der Gesellschaft insgesamt. Weil ich ja damit leben muss, dass mir mittlerweile Menschen sagen, ich sehe das ganz anders. Und dann wird mir eine Verschwörungsgeschichte serviert. Und wenn ich dann sage, woher weißt du das? Dann wird mir gesagt, naja, das willst du nicht wissen. Ich weiß das aber aus vertraulicher Quelle.
Mhm. Ja.
Und dann ist das Gespräch zu Ende.
Das ist dann eben auch die Frage, ob da genug gegen unternommen wird. Also die Facebook-Mutter Meta droht jetzt ein EU-Verfahren, weil sie verdächtigt wird, zu wenig gegen Desinformation und Wahlbeeinflussungsversuchen zu tun, also zu unternehmen. Das heißt, der Druck wird da schon aufgebaut und die versuchen genauer hinzugucken. Aber sind wir da irgendwie noch am Anfang? Also erleben wir gerade ein Internet, das immer wilder wird und jetzt versucht man regulatorisch da hinterherzukommen und sich anzupassen.
Es gibt Leute, die sagen, es ist eigentlich schon zu spät, weil die Plattform als Marktmacht über das, was wir über diese Welt denken, schon viel zu stark geworden sind und ja auch international agieren. Und wir merken, wie große geopolitische Konflikte sich plötzlich in unser Wohnzimmer bewegen durch irgendwelche Lügengeschichten, die gezielt erzählt werden, um uns zu verunsichern. Wir wissen, dass sowas aus Russland kommt, wir wissen, dass sowas aus China kommt. Das heißt, es gibt längst so einen Kampf um die Bilder. Aber was ich auch verstörend finde, und da wünschte ich mir dann doch, dass man das vielleicht noch verändern kann, dass dieses alte Aufklärungspathos, also Leuten uns wechselseitig klar zu machen, was das eigentlich bedeutet, dass wir uns irgendwelchen Bots Weltverschwörungsgeschichten willenlos hinzugeben drohen, weil uns die Wirklichkeit so kompliziert geworden ist. Sowas wie so eine Art Aufwachen, das wünschte ich mir. Mhm. Denn wenn man sieht, wie zum Beispiel über TikTok gezielt Erstwählerinnen und Erstwähler angesprochen werden für rechte, rassistische, völkische Gedanken wie Antisemitismus, aber auch eine wirklich massiv Mädchen- und Frauenverachtende Haltung da wieder kolportiert wird, wünschte ich mir, dass das Teil des Bildungssystems wird, und zwar ganz elementar, weil das ja Aufklärung ist, sich über diese Welt so zu bilden, dass man ihr kritisch gegenübersteht. Und jetzt mal religionskritisch gesprochen, also in der Religion oder in der Theologie des Abendlandes hat sich dieser Gedanke, die eigenen Bilder nochmal kritisch zu hinterfragen, wenn man so will, bis zum Bildersturm im guten Sinne, ja etabliert, indem wir uns immer auch mit anderen zusammen fragen, was sind das eigentlich für Dogmen, was sind das für Bilder, was sind das für Vorstellungen. Und das wünschte ich mir jetzt auch für den Umgang mit den Bildern und Geschichten, die aus dem digitalen Raum kommen und da ja nicht bleiben.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Fatale. Viele haben gedacht, ja, da sind so komische Verschwörungsgeschichten unterwegs. Das hat ja mit unserer analogen Welt nichts zu tun. Und das stimmt natürlich nicht. Ja. Und wir sehen das ja an der Gewalt, die sich mittlerweile Raum verschafft. Das ist ja physische Gewalt. Also wenn man so will, total analog geworden.
Was meinst du mit dieser christlichen Tradition?
Also eine christliche Tradition.
Also dass man sagt, wer will mir da eigentlich was gerade weismachen oder sagen?
Genau, die eigentlich, wenn es gut läuft, die Einzelnen befähigt, selber sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was ihnen an religiösen Wahrheiten verkündet wird. Also sich selbst ein Urteil binden, mündig zu sein, auch zu sagen, das glaube ich nicht, das mache ich nicht mit, das hinterfrage ich.
Ja.
Das war nicht besonders einfach, das durchzusetzen.
Ja, klingt für mich eher so nach Aufklärung, ne?
Ja, also, aber das ist ja eine Aufklärung, die dauert, also als Zustand, nicht als historische Episode.
Okay.
Sich das immer wieder zu fragen und den eigenen Bildern, bis hin zu den eigenen Bildern von Gott, nicht aufzusitzen, sondern sich klarzumachen, das sind Bilder und vielleicht sind es auch verheerende Bilder. Mhm. Und diese Geschichte die verflüchtigt sich ja jetzt. Aber wir bräuchten sie für andere, wenn man so will, Beliefsysteme, würde man jetzt in der Wissenschaft sagen. Also Glaubenssysteme, das ist es ja längst dringend auch. Mhm. Denn nur so kann man ja diesen Verschwörungsnarrativen entgehen, indem man sie selber kritisch befragt und auch von innen heraus immer denkt, Mist, da bin ich wohl was auf den Leim gegangen. Also diesen kritischen Ton mitlaufen lässt. Denn das sind ja gewaltige Autoritäten, die sich da uns untertan machen wollen. Und alle denken, es ist so ein herrschaftsfreier Raum, diese digitale Welt. In Wahrheit sind das ja Unterwerfungsfiguren.
Es gibt aber auch gute Nachrichten übrigens dazu, also zu diesem kritischen Geist. Internationale Studien zeigen aktuell eigentlich, dass die Verbreitung von Fake News und deren Wirksamkeit bisher noch ein bisschen überschätzt wird. Also Menschen glauben nicht alles, was sie im Internet sehen, und sie bilden sich ihre Meinung weiterhin vor allem durch soziale Kontakte in der Offline-Welt. Das ist so der aktuelle, gegenwärtige Befund. Da wiederum habe ich dann so gedacht, okay, aber welche Menschen trifft man in der Offline-Welt und was erzählen die einem wiederum, wenn die dann vertrauenswürdig sind? Aber es ist wohl noch nicht so schlimm, wie wir uns gerade noch da schon Gedanken drum machen. So, das fand ich als Befund, hat hier an dieser Stelle mal ganz gut gepasst, dass das noch im Rahmen ist, so.
Die Frage ist ja aber nur, was dann in der analogen Welt am Küchentisch passiert, wenn da die Verschwörungsgeschichten einfach nur live to live bei der Erbsensuppe wiedererzählt werden, ist das ja noch kein Fortschritt.
Ja, ja. Aber die Hoffnung ist ja schon, dass es dann doch ein kleiner Rahmen von Spinnern ist, 10-15%, schwierig genug, aber dass es jetzt nicht automatisch sich dann noch weiter groß in die breite Gesellschaft reinfrisst. Das ist ja so ein bisschen die
Hoffnung. Aber in den USA sehen wir ja, dass das so nicht mehr stimmt.
Ja, also, ich habe es ja gerade gesagt, 40%, das stimmt, ja.
Das ist keine kleine Minderheit von Spinnern.
Ich habe dazu auch einen Artikel gefunden in der Zeit, da schreibt Carlotta Wald, dass dieser Diskurs darum, wie gefährlich das ist und wie dramatisch, dass der nicht wirklich groß weiterhilft. Die sagt, aus lauter Angst davor, manipuliert zu werden, werden wir erst recht eher manipulierbarer. Sie sagt, dass man stattdessen den Fokus drauf legen sollte, sich um den Nährboden zu kümmern, auf den Fake News und Lügen grassieren. Und da sagt sie, das sind ja reale Auslöser. Also die aufgeheizte Stimmung, die Wut, die Angst, das Misstrauen, sagt sie, sind nicht durch Desinformation groß gemacht worden, sondern da ist schon eine Unzufriedenheit da, eine Unsicherheit, die zum Beispiel, sagt sie, um die Frage, wenn es da geht, Verteidigung der Ukraine gerade. Ja, ein großes Thema, auf Jahre irrsinnig teuer, es ist nicht geklärt, wer es bezahlen soll. Und das bleibt dann so im Raum schweben, wie so ein schwebendes Verfahren, und wird nicht konkret aufgelöst. Große Unsicherheit, große Unzufriedenheit. Oder nehmen wir ein funktionierendes Migrationsabkommen auf EU-Ebene, auch bisher weiter nicht in Sicht. Sie sagt, dass man sich vielmehr auch da, das hatten wir schon mal so ein bisschen, nicht um das die Überschriften kümmern sollte, um das Sagbare, um das Nicht-Sagbare, sondern um diese konkreten Probleme kümmern sollte.
Das leuchtet mir erstmal sehr ein, und sich zu fragen, was ist eigentlich genau der Nährboden für diese Sorge, diese Angst, diese Unsicherheit? Das sind natürlich Alltagserfahrungen. Andererseits wäre ja der Versuch, so zu tun, als hätte man da eine klare Antwort drauf, auch schon wieder eine Lüge. Weil so viel faktisch so unsicher ist. Deswegen müssten wir vielleicht eher überlegen, wie diese Unsicherheit zum Thema wird. Mhm. Also sie darf auch nicht ausgeblendet werden. Und der Krieg gegen die Ukraine ist ja ein gutes Beispiel. Da gibt es ja zwei Dimensionen. Also das eine ist die Frage, wer soll das eigentlich bezahlen? Die andere Frage ist ja, wie soll das enden? Und drittens, was heißt das dann gegebenenfalls nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern auch für uns? Und sobald man anfängt, das nur über eine Perspektive zu labeln, also wie teuer ist das oder so, hat man das Problem ja schon wieder auf Erbsengröße geschrumpft, damit aber nicht mehr richtig beschrieben. Mhm. Ich denke manchmal, dass in der Regel Menschen bereit sind, sehr, sehr viel mehr an Unsicherheit auszuhalten, wenn man sie klar zum Thema macht und sagt, darüber wissen wir nicht, wie das weitergehen soll. Dafür haben wir aber eine Lösung. Anstatt mit so Steuerungsfantasien an die Dinge zu gehen, die da heißen, wenn wir an der Schraube drehen, haben wir das Problem nicht mehr. Ich glaube, dass Menschen dann ahnen, Also es gibt ja noch ein härteres Wort für Fake. Das würde man im Ruhrgebiet Verarsche nennen. Also Leute fühlen sich hinters Licht geführt, getäuscht. Mhm. Das ist ja auch eine Art von Fake, dass man Menschen etwas vorgaukelt.
Ich muss da jetzt irgendwie ganz spontan an den Kanzler Scholz denken, der wo es mir persönlich so geht, dass ich das nicht gut erklärt finde, was da irgendwie passiert. Und dass ich glaube, da zu dem Stil auch dazu gehört, dass auch den Bürgern und Bürgerinnen auch vorzuenthalten, so ein bisschen auch wie Merkel ja auch schon nach dem Motto, wir kümmern uns da irgendwie schon drum, aber wir behelligen euch mal nicht mit allen schmutzigen Details. Da wäre ein Umdenken für mich sehr, sehr wertvoll. Das auch, wir hatten das ja auch in unserer Folge über Pressefreiheit, habe ich ja erzählt, wie wir als Medienschaffende ringen darum, wie wir unseren Job machen. Warum ist das denn so schwierig, sich da hinzustellen und zu sagen, dass das auch ein schwieriger Job ist und darum zu ringen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, jetzt auf politischer Ebene?
Ich glaube, die Motivation ist sogar eine gute. Man will alles richtig machen und möglichst gut und Sicherheit vermitteln und Vertrauen. Nur ruiniert man das Vertrauen daran gerade. Das gibt's ja schon im Nahbereich. Kinder ahnen ja, wenn Eltern ihnen was vormachen. Also die klassische Situation, Eltern wollen sich eigentlich trennen und tun so, als sei alles in Ordnung. Und man weiß mittlerweile, Kinder riechen das, können es aber nicht thematisieren und verlieren dann das Vertrauen nicht nur in ihre Eltern, sondern auch in das Leben selber, wenn man ihnen nicht die Wahrheit sagt. Deswegen finde ich, die Wahrheit, was immer das dann auch genau heißt, ist zumutbar. Und dann muss man überlegen, dann müssen wir überlegen, also ihr, die ihr das hauptberuflich macht, die Politik, die das hauptberuflich macht, meine Institution, die sich intensiv ja mit der Frage auseinandersetzt, wie kann man eine innere Gewissheit behalten, wenn alles unsicher geworden ist. An unterschiedlicher Stelle zu fragen, wie gehen wir dann mit dieser Ehrlichkeit um? Also dieser Art von Aufrichtigkeit, die mehr ist, als authentisch mal darüber zu reden, wie schwierig alles ist.
Mhm. Ja, und bist du da guter Dinge? Ist das etwas, was du siehst? Ist das
hängt so von der Tagesform ab, ehrlich gesagt. Manchmal denke ich, das müsste doch Möglichkeiten geben, über diese Art von Unsicherheit offener zu reden. Gleichzeitig gibt es offensichtlich eine große Scheu auch derer, die dazu gewählt sind, Probleme zu bewältigen, Ratlosigkeit zuzulassen. Das passiert immer mal wieder. Das kann man natürlich auch auf unterschiedliche Weise machen. Man kann sagen, die und die sind halt schuld, ich kann daran nichts machen. Das ist so dieses Blame Game, wenn man dann sagt, ja, das liegt nicht an Berlin, sondern an Brüssel oder so. Und die anderen, vielleicht gibt es auch keine Art der Sprache mehr dafür, zu sagen, dieses Problem können wir lösen, dieses aber nicht. Das gilt ja aber für ganz vieles im Moment. Und das könnte sein, dass diese etwas demütigere Haltung gegenüber den eigenen Möglichkeiten mehr Vertrauen schafft, als etwas großmäulig Dinge zu versprechen, wo Menschen den Eindruck haben, das glaube ich dir sowieso nicht.
Ja, also ich fände es mal ein spannendes Projekt, dass man in die Richtung vielleicht umdenkt, um zu gucken, was daraus wird. Ist natürlich auch ein riskanter Wurf, diese Kommunikationsstrategie dann so offen zu fahren. Aber ich vielleicht würde das zu den Zeiten aktuell passen und eben zu dem philosophischen Gedanken, auf den ich auch dann getroffen bin, dass die Realität, ja, wir hatten ja eben das Thema Realität unter Beschuss oder in Gefahr, dass als gesamtgesellschaftliches Projekt zu verstehen, die man immer wieder gemeinsam neu verhandeln und aushandeln muss. Ja?
Ja, und man muss ja auch sagen, das ist jetzt ein philosophischer Schlenker, der muss auch nicht interessieren, aber auf eine schreckliche Weise wird so eine postmoderne Perspektive, dass es immer nur darum geht, wie das Individuum seine Welt sieht und so ist dann die Welt auch, sich auf hässlich politische Weise jetzt Raum geschafft hat, sodass es im Grunde immer nur noch eine Frage von Ansichten, Perspektiven, Meinungen, Positionen ist, aber das Ringen um eine gemeinsame Wirklichkeit dann schon außen vor bleibt, weil suggeriert wird, das gäbe es sowieso nicht mehr. Das glaube ich übrigens auch als Philosophin nicht. Man braucht immer die Referenz auf etwas, was außerhalb von mir liegt.
Mhm. Einen gemeinsamen Nenner.
Ja, und wenn es nur provisorischer ist, aber dieses darum ringen, was ist jetzt eigentlich der Fall und wie wollen wir darauf reagieren, dass das mühsam ist, das war, glaube ich, immer schon so. Aber dass man das mittlerweile unterlässt und delegiert an Bilderproduktionen, finde ich fatal. Und dann muss man natürlich auch einüben, dass die eigene Perspektive eben eine begrenzte ist und wir aber alle versuchen, uns einen Reim auf das Ganze zu machen, so vermessen das dann auch ist.
Ja, genauso würde ich das aber auch umschreiben. Du sagst gerade so ein philosophischer Schlenker, aber ich glaube, das ist das ist das Zentrale, worauf wir hinauslaufen. Und wenn ich mir dann so gucke, was gerade passiert, habe ich so gedacht, was macht es eigentlich mit mir? Wie fühle ich mich? Und ich habe zum einen, habe ich Angst, dass sich da ein Abgrund auftut. Zum anderen aber habe ich eigentlich Hoffnung, weil ich glaube, dass seriöse, unabhängige, freie Medien ja wie so ein Gegengewicht immer wichtiger werden. Genau dadurch, dass das Internet so geschwemmt wird. Und auf Englisch nennt man das Enshittification. Also
schönes Wort.
Zuscheißen des Internets mit irgendwelchen völlig vom Computer hergestellten Fake News Content. Also ich glaube, dass ich habe die Hoffnung, dass die Menschen irgendwann dessen überdrüssig werden. Und diesen Wahnsinn im Internet irgendwann nicht mehr ertragen können, weil das Internet nicht mehr der Ort ist, an dem man hochwertige Informationen bekommt, gefühlt so. Und dass man dann denkt, okay, ich muss wieder woanders hin.
Das ist eine schöne Hoffnung und es spricht ja auch manches dafür, dass man selber schon diese Dinger weglegt, weil man es nicht mehr erträgt und dann Digitaldiäten macht und was da gerade so schick ist. Selbst in den Apothekenzeitungen wird es ja empfohlen, weil es auch besser für den Schlaf ist und die Psyche. Andererseits müsste ja dann die Frage folgen, wo sind denn die Orte, wo wir uns miteinander noch auseinandersetzen können, ohne dass wir uns wechselseitig im Grunde schon auf dem Vorplatz beschimpfen, bedrohen oder sogar zusammenschlagen, denn das ist ja die Realität, dass es im Moment so eine Phase gibt, jedenfalls, das sehen wir ja auch bei den Übergriffen gegen Politiker und Politikerinnen. Wir wissen es längst, in welcher Weise Bürgermeisterinnen, Bürgermeister bedroht sind, Amtsinhaber, Richterinnen, Pastorinnen, ihr ja auch. Mhm. Da kommen wir ja nur raus, wenn es gelingt, jedenfalls für eine kurze Phase einander so zuzumuten, dass man sich zuhört und nicht anschreit.
Ja.
Und da fasse ich mich auch an die eigene Nase, denn auch unter Christinnen und Christen ist es mittlerweile so, dass man sich wechselseitig mittlerweile gar nicht mehr in dem Sinne die andere Perspektive zumutet, dass man noch miteinander ringt, sondern signalisiert, was das eigene Interesse ist und dass die anderen dem gefälligst zu folgen haben. Und das erschreckt mich deswegen so, weil ich immer dachte, dass ist der Ort, wo Menschen einander eben noch zumuten können, weil sie alle auf Vergebung angewiesen sind, um es mal theologisch zu sagen. Und Orte zu schaffen, wo Menschen sich begegnen, die sich nicht freiwillig getroffen haben, das müsste dann die nächste Frage sein.
Also du meinst
da
jetzt im echten Leben?
Ich meine deswegen im echten Leben, weil du ja sagst, und das wäre ja schön, wir legen diese mobile Weltbildproduktion einfach mal in die Schublade und treffen uns physisch. Denn natürlich ist es so, dass es etwas anderes ist, wenn man jemanden mit Falten und Bartstoppeln gegenüber sitzt bei einem Essen, als wenn Leute so ganz anonym bleiben und man gar nicht weiß, gibt's die überhaupt.
Ja.
Also die Hemmung ist schon noch deutlich größer.
Ja. Also das wäre jetzt offline.
Das wäre offline.
Ja. Und online ist die Vision, weil man sich denkt, okay, wenn das Internet so geflutet wird, ist es dann überhaupt noch ein Ort, an dem wir uns aufhalten? Und es gibt eine Katharina Zweig, die ist Informatikprofessorin und gehört so zu den KI-Vordenkerinnen in Deutschland, die sagt, das ist, was gerade stattfindet, ist ein Stück weit normal. Seit der Druckerpresse führt jede neue Technik anfangs zu einer Flut von Müll. Und dass sich danach aber das so nachgelagert herausbildet, dass dann so Gatekeeper dazukommen. Damals waren es die Verlage, die dann für eine gewisse Qualität gestanden haben und gebürgt haben. Und sie ist der Meinung, dass das Internet zu einem Ort wird von so gated communities, also von sicheren Inseln in all dieser Flut. Entweder hinter einer Paywall, ja, man muss für guten Inhalt bezahlen, oder was muss jetzt von mir kommen, öffentlich-rechtlich, weil durch Gebühren finanziert, also das ist, ne, da wird ja auch mit sehr viel Geld Qualität hergestellt und dass die Überlegung ist, dass das Internet so ein Ort von Inseln wird, weil du meintest gerade offline. Online wäre es vielleicht die Vision, dass man sich auf diesen Inseln trifft. Und auch der Drang da ist, zu diesen Inseln hinzukommen und nicht mehr in ganzen anderen Bereichen, Graubereichen sich aufzuhalten.
Wenn es diese Art der Kultivierung gäbe, wäre das eine gute Nachricht. Und was mir an dieser Geschichte gefällt, ist, dass das keine Verfallsgeschichte ist. Denn wenn man sich die Pamphlete und Bilder schon in der Reformationszeit anguckt, mit der Menschen sich da wechselseitig auf brutalste Weise beleidigt haben, voller sexualisierter Gewalt, den jeweils Andersgläubigen begegnet sind.
Und Spam.
Ganz, ganz widerliche Geschichten. Ja. Daraus hat sich dann sowas wie eine Presse entwickelt. Deswegen spricht ein bisschen was dafür. Und ich bin ja auch zutiefst davon überzeugt, dass Menschen eigentlich in einer Welt leben wollen, in der sie sich nicht wechselseitig belügen. Diese Intuition, dass Lügen, andere Lügen nach sich ziehen und Leben zerstören, die teilen, glaube ich, letztlich viele. Und wenn man diese Kombination hätte aus Inseln, von mir aus auch Unterhaltungsinseln und nicht nur Informationsinseln, und dem Bewusstsein dafür, dass man selber einen Beitrag dazu leisten kann, nicht mehr in einer Welt zu leben, wo zwischen Wahrheit und Lüge überhaupt nicht mehr unterschieden werden kann, die lässt mich dann ein bisschen optimistischer stimmen, jedenfalls an den Tagen, wo ich gut ausgeschlafen bin. An den anderen denke ich, vielleicht stimmt es auch nicht.
Die Vision geht sogar noch weiter und da bin ich so ein bisschen skeptisch geworden. Und zwar, dass die künstliche Intelligenz, über die wir auch mal in einer Folge hier gesprochen haben, dass die wie diese Gatekeeper sein werden, wie die Verlage damals zu diesen Pamphleten, zu der Zeit der Druckerpresse, dass die künstliche Intelligenz uns an diese sicheren Häfen navigiert und helfen wird, dorthin zu finden. Weil sie, warte mal, die Begründung war, weil sie eben nicht menschlich ist, Menschen mit bösen Gedanken, die irgendein Blödsinn ins Internet reinschütten, sondern weil sie per se, wenn sie gut programmiert ist, den Anspruch hat, Qualität hervorzubringen. Und da habe ich so gedacht, boah, ja okay, wäre toll, aber ist auch eine riskante Wette.
Ja, und im Moment sieht es nicht so aus, als würde Qualität und Moral das sein, was idealerweise in diese selbstlernenden Systeme hineinprogrammiert würde, sondern da geht es ja ganz klar darum, knallhart sehr, sehr viel Geld zu verdienen und oder politisch zu manipulieren. Und der Begriff der Manipulation ist da auch nicht zu stark. Mhm. Also in meiner Perspektive entstehen da eher so Autoritäten, das Autoritäre jenseits des Menschen. Und das finde ich daran schon unheimlich. Und zwar gar nicht, weil ich jetzt so krakenhafte Roboter auf mich zukommen sehe, sondern viel schlimmer, weil es so aussieht, als sei das menschlich.
Ja.
Und das ist ja vielleicht die brutalste Täuschung, dass uns etwas entgegenkommt, was so aussieht wie wir. Mhm. Und in uns ja vielleicht auch etwas triggert, was so ist wie wir. Nämlich auf Kosten der Wahrheit schnell einen Erfolg da oder da zu haben oder etwas zu vertuschen oder gut dazustehen. Mhm. Also mein Menschenbild ist jedenfalls so, dass ich diese Ambivalenz des Menschlichen da auch ganz gut widergespiegelt sehe und an den richtig guten Ausgang, ehrlich gesagt, an dieser Stelle im Moment nicht zu glauben bereit bin.
Ich muss schmunzeln, weil wir gerade da ja bei unserem Urthema wieder sind. Wie bleiben wir Menschen und wie bleibt das?
Das stimmt.
Aber lass uns den einen Gedanken von dir festhalten, den ich tröstend fand, dass es ja eigentlich zutiefst menschlich ist, nicht in einem Lügensystem zu leben, sondern dass man Interesse an der Wahrheit hat. Also die, mit anderen Worten, die Lüge hat keinen Boden und das ist, gibt mir Hoffnung, dass sich die Lüge nicht auf Dauer durchsetzen wird.
Die Lüge ist zutiefst nihilistisch, weil sie ja nicht nur die Wahrheit verneint, sondern damit ja auch die Qualität des Lebens. Und deswegen vermute ich jedenfalls mal, dass die meisten sich darauf einlassen können, nicht belogen werden zu wollen.
Ja.
Obwohl sie dann selber sagen, naja, aber so eine kleine Notlüge brauche ich ab und zu mal. Das ist nochmal eine andere Debatte. Wann wird aus der kleinen Notlüge eine riesengroße Lebenslüge?
Mhm.
Aber da bin ich relativ sicher, wenn man Menschen fragen würde, willst du lieber belogen werden, damit du es einfacher hast, würden alle sagen, nein.
Ja, und damit, lass uns mal damit enden heute. Finde ich einfach so gut, dieses Bild und so tröstend. Und ich glaube auch, da ist was dran. Also ich will das auch einfach glauben jetzt hier an dieser Stelle. Am Ende dieses Podcasts über den Vormarsch der Lüge draußen im Internet und die Frage, wie wir uns die Wahrheit oder eine gemeinsame Realität beibehalten können. Die können Sie natürlich auch nachhören in der ARD Audiothek. Und auch an dieser Stelle immer ein Hinweis von uns, wenn Sie da schon unterwegs sind, dann gibt's da auch den WDR-Podcast übrigens. Muhammad Drame, wenn die Polizei tötet. Da geht es um die Frage, was am 8. August 2022 in Dortmund passiert ist. 12 Polizisten, 6 Schüsse, ein toter schwarzer Jugendlicher. Und die Frage ist, wurde Mohammed Opfer rassistischer Polizeigewalt? Hat die Polizei in Notwehr gehandelt oder gibt es eine ganz andere Erklärung für das Ende dieses tödlichen Polizeieinsatzes? Auch da gab es im Internet viele, viele Kommentare dazu. Auch da im Umfeld einiges an Fake News oder Versuchen, die Wahrheitsfindung zu manipulieren. Und deshalb ist es umso interessanter, sich diesen Podcast auch mal anzuhören vom WDR. Mohammed Drame, wenn die Polizei tötet. Ja, und wir sehen uns dann oder hören uns bei der nächsten Folge von Bleib Mensch wieder. Petra.
Ich danke dir sehr für dieses Gespräch,
ja.
Das mich jetzt eher nachdenklich zurücklässt als getröstet, aber das kann sich ja hoffentlich beim nächsten Podcast wieder ändern.
Ich wollte gerade sagen, das muss ja überhaupt gar nicht negativ sein. Ja? Lass es in uns arbeiten und gären und dann gucken wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, bis zur nächsten Folge und Petra.
Ade und auf bald.
So, machen wir's. Ciao, tschüss.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.